Ja, ich glaube, ein wunderbarer Text, den wir gehört und gesehen haben, eine gute Überleitung zu unserem Thema. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ja die Jahreslosung von 2020. Und als ich mir Gedanken über diese Jahreslosung gemacht habe, habe ich festgestellt, das war sehr herausfordernd. Das ist herausfordernd für mich gewesen. Und ich glaube, dass viele schon einmal an diesem Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben, gedacht oder ihn ausgesprochen oder auch gebetet haben. Ich möchte zum Anfang erzählen, wie ich das erlebt habe in meinem Leben. Damals, als ich die Diagnose Gehirntumor bekam, mit 38 Jahren, ging ich mit großem Glauben und Zuversicht in die bevorstehende Operation. Mir war vorher bewusst, und das hatte ich mit Colette, meiner lieben Frau, alles sehr gut durchgesprochen, was alles passieren konnte. Ich konnte sterben, ich konnte mit Behinderungen weiterleben oder eine vollständige Heilung durch den Glauben an Gott, an Jesus erfahren. Natürlich hatte ich auf eine vollständige Heilung gehofft, obwohl der Arzt mir gesagt hat, mit 80% Sicherheit werden Sie mehrere Behinderungen davon tragen, damit zu rechnen haben. Aber mein Glaube war zu diesem Zeitpunkt stark, weil ich davon ausgegangen war, dass viele, viele Glaubensgeschwister hinter mir und ihren Gebeten standen. Und ich glaubte, Gott meint es gut mit meinem Leben. Zudem war ich der Ansicht, dass Jesus sich durch die Krankheit oder durch die Heilung ein Zeichen seiner Herrlichkeit setzt. Doch es kam ganz anders. Nach der Operation blieben einschneidige Behinderungen zurück, die mich an Gottes Güte und an seiner Liebe verzweifeln ließen. Mein Glaube war erschüttert. Wie konnte mein großer Gott so etwas in meinem Leben zulassen? Dabei entwickelte sich bei mir ein großer Zweifel und Unglaube, dass Gott ein guter Gott sei, weil er nicht so gehandelt hatte, wie ich es mir gewünscht oder viele Christen mit mir im Gebet erbeten hatten. Sehr starke Anfechtungen und im Glauben überfühlen mich. Glaubenszweifel, Unglaube machten sich in meinen Gedanken breit. Ich glaubte den Worten der Bibel und deren Verheißung, die damit verbunden waren, nicht mehr, weil sie bei mir, so dachte ich, ja nicht eingetroffen sind. Ich habe sogar das Wort Gottes in Frage gestellt. Im Psalm 68, Vers 20 steht, gelobt sei der Herr täglich. Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Oder in 1. Korinther 10, Vers 13, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, auf das du das ertragen kannst. Oder denen, die Gott lieben, denen alle Dinge zu Besten. Ich konnte das so nicht sagen. Ich erlebte das anders. Es ging immer weiter bergab. Diese Krise führte meine Seele in eine tiefe Niedergeschlagenheit, so dass ich am Leben verzweifelte. So wollte ich nicht weiterleben. Die Lösung aber lag bei mir selbst. In meinem Enttäuschtsein über Gott, dass er mich so einen Weg geführt hat. In dem Moment, wo ich die Auflehnung oder die Rebellion, die sich entwickelt hatte gegenüber Gott, für den auferlegten, mir ganz persönlichen auferlegten Weg aufgab und ich diesen Weg annahm, wurde ich wieder froh und glaubensvoll. Das war mein ganz persönlicher Glaubenskampf. Und ein Lied kam mir in dieser Zeit in den Sinn, Herr, du lässt mich in die Tiefe gehen, aber du lässt mich nicht dort stehen. Du ziehst mich wieder zu dir hin. Jesus zog mich aus der Tiefe der Not zu sich in seine liebenden Arme und in seine Fürsorge. Das erlebe ich bis heute so. Alle Verheißungen und Hilfen, die uns in Gottes Wort mitgegeben sind, haben sich im Nachhinein erfüllt. Peter Strauch, der Liederdichter, hat das einmal so ausgedrückt, oder hat es gut ausgedrückt, denke ich. Er sagt, unser Vater im Himmel wird dich tragen. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. In den guten und auch in den schweren Tagen bleibt er dir immer treu. Die Jahreslosung kommt aus der Geschichte, die in Markus 9, Vers 17 bis 28 beschrieben steht. Wir lesen, sehen diese Geschichte hier oben. Und ich möchte diesen Text jetzt nicht vorlesen. Ihr könnt ihn mitlesen, ihr könnt ihn lesen oder auch in eurer eigenen Bibel lesen. Aber ich gehe auf diesen Text mal mit euch jetzt ein paar Sachen durch. Drei Dinge, die mir sehr wichtig geworden sind beim Überlegen dieses Textes, sind drei Punkte. Der erste Punkt ist, der Vater des kranken Jungen kommt zu Jesus mit seinem Problem. Der zweite Punkt ist, der Vater wird glauben, aber da ist auch der Unglaube, der Zweifel. Und der dritte Punkt, vom kleinen Glauben zur Gebetserhörung. Zu dem ersten Punkt folgendes. Der Vater des kranken Jungen kommt zu Jesus mit seinem Problem. Denn man muss vorausschicken, wenn die Geschichte mit dem 14. Vers anfängt, dann gab es ein Highlight für die Jünger, für Petrus, Jakobus und Johannes und Jesus hat es sich eine ganz neue Welt offenbar gemacht, am Berg der Verklärung, wo sie Mose und Elia gesehen hatten, wo Gott gesprochen hatte zu den Jüngern. Und die sagten, lass uns hier eine Hütte bauen oder lass uns hier bleiben, so ist es so wunderbar dort. Das ist die Vorgeschichte zu dieser Geschichte. Und dann kommen sie zurück und kommen in die Geschichte hinein, wo die anderen Jünger mit den Pharisäern zusammensetzen und streiten über gewisse Dinge. Und das ist der Einstieg zu dieser Geschichte. Also nochmals zu Punkt 1, der Vater des kranken Jungen kommt zu Jesus mit seinem Problem. Was war das Problem des Vaters? Sein Sohn war unheilbar krank. Ein langer Leidensweg mit unterschiedlichen körperlichen Reaktionen hat den Vater in tiefe Sorgen und Nöte hineingebracht. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er alles versucht hat, seinem Sohn zu helfen, durch Heiler, durch Ärzte oder durch die damalige Medizin. Nichts hat gewirkt oder geholfen, bis zu dem Zeitpunkt, als er von Jesus hörte, dass er derjenige ist, der Kranke gesund machen kann. Das war wohl seine letzte Hoffnung vor der Begegnung mit Jesus. Versuchte dieser leidgeprüfte Mann, bei Jesu Jüngern Hilfe zu erfahren. Leider konnten diese seinem Sohn nicht helfen. In der Aussage, ich habe mit deinen Jüngern gesprochen oder geredet, dass sie ihn, den Dämon, austreiben sollten und sie konnten es nicht, im Vers 14 lesen wir das. Es stellt sich hierbei die Frage, warum konnten die Jünger diesen Jungen nicht helfen? Obwohl Jesus seinen Jüngern in seinem Namen Vollmacht gegeben hat. Und das lesen wir in Markus 3, Vers 15. Dort sagt, oder steht, Jesus sendet seine Jünger aus zu predigen und stattet sie mit Vollmacht aus, die bösen Geister auszutreiben. Und in Markus 6, Vers 12, 13 steht, und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranken mit Öl und machten sie gesund. Hatten die Jünger vielleicht nicht genügend Glauben an die Kraft und Vollmacht, die Jesus ihnen gegeben hatte? Einmal werden Menschen durch ihren Dienst geheilt an Leib, Seele und Geist, ein anderes Mal aber nicht, wie in diesem Fall. Und dann habe ich so gedacht, ist es in unserem Leben, in unserem Gemeindeleben nicht ähnlich? Manchmal erleben wir Heilungen und manchmal nicht. Und die Frage, die oft bleibt, ist doch die, wie gehe ich persönlich, wie gehst du damit um? Wie gehen wir als Gemeinde damit um? Und nochmals zu der Frage, bevor ich gleich noch ein bisschen tiefergehend darauf eingehe. Nochmal zu der Frage, warum die Jünger trotz der Vollmacht, die Jesus ihnen gegeben hatte, nicht heilen konnten. Jesu Antwort auf die Frage lesen wir im Vers 29. Diese Art kann nicht ausfahren als durch Gebet und Fasten. Ein ganz wichtiger, besonderer Punkt eigentlich, könnte man ganz viel dazu sagen, möchte ich aber jetzt nicht tun, könnte man überlegen, was man gemeintlich in diese Richtung auch mal andenken könnte oder auch, dass man diesen Weg mal geht. Ich möchte an dieser Stelle einige Halbwahrheiten über göttliches Heilen benennen. Und diese Zitate habe ich aus dem Buch Dein Glaube hat dich geheilt. Und das fand ich sehr interessant, was ich da gefunden habe. Mit Halbwahrheiten meine ich Wahrheit und menschliche Lügen. Zum Beispiel der Punkt, weil Gott will, dass Christen seine Segnung genießen, zeigt Krankheit an, dass sie sich außerhalb seines Willens befinden. Oder Sünde ist die Wurzel von Krankheit, bekenne deine Sünden, so wirst du gesund. Oder da Christus für ihre Krankheit und ihre Sünde starb, können sie von beiden befreit werden. Wenn du genug Glauben hättest, würdest du geheilt werden. Oder jedes Unglück kommt vom Satan, deshalb sollte Krankheit genau wie Satan abgelehnt werden. Oder die andere Aussage, die Krankheit, da Krankheit von Satan kommt, kann aus Krankheit nichts Gutes hervorgehen. Wahrheit und menschliche Lüge paaren sich hier zusammen. Jetzt könnte man ganz viel dazu diesen Aussagen sagen. Aber ich sage da noch mal gleich was zu. Die Einladung Jesu in Vers 19, bringt ihn her zu mir, zeigt, dass Jesus sich das Problem des Vaters annimmt. Und im nächsten Vers, im Vers 20, erleben wir eine interessante Reaktion auf der geistlichen, übernatürlichen Ebene. Und das entdeckt man immer, wenn man so ein Bibelleser ist, dass wo Jesus und die geistlichen Mächte zusammenprallen, erkennen sie Jesus als den Herrn an. Als den, der dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Der Dämon erkennt Jesus als den Herrn über alle übernatürlichen Mächte und bringt den Jungen in außergewöhnliche körperliche Nöte. Ein Beispiel von vielen in der Bibel, wo diese Mächte Jesus als Sohn Gottes anerkennen, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Im Kolosserbrief im 2. Kapitel, in Vers 9 und 10, wird das sehr eindrücklich ausgedrückt. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und Mächte. Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel und jegliche Gewalt der übernatürlichen Welt. Das wird in der Geschichte ganz klar deutlich und bleibt auch für alle Zeit bestehen. Dieses Wissen ist für uns als Christen ganz wichtig, wenn wir in Anfechtung kommen, egal welche Art diese Anfechtung sind. Im Psalm 34, Vers 18 bis 20 sagt David ein Zeugnis über diese Tatsache. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus allem hilft der Herr. Ein großartiges Zeugnis von einem Gottesmann, der viel erlebt und gelitten hat. In den Versen 21 und 22 geht Jesus tiefer auf das Anliegen des Vaters ein, indem er nachfragt, wie lange sein Sohn dieses Problem schon habe. Von Kindheitstagen an, seine Antwort. Ein so langer Krankheitsverlauf lässt die Heilung als nahezu unmöglich erscheinen. Der Vater unterstreicht die Not durch den Hinweis, dass der böse Geist seinem Jungen sogar ins Feuer und Wasser wirft. Das ist ein Hinweis, dass immer damit etwas Tödliches verbunden sein könnte. Aber es war nicht tödlich bisher. Und was wichtig ist an dieser Stelle, hier begegnet Jesus diesem Mann, den Jüngern, und dem Sohn letztendlich als Seelsorger. Und das sollte uns ermutigen, Davon können wir alle lernen. Was können wir lernen? Geh zu Jesus mit deiner Not. Er fordert uns sogar darauf auf, komm zu ihm. In Matthäus 11, Vers 28 heißt es, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Dazu gehört auch die Leidenslast, von welcher Art oder Herkunft sie auch immer ist. Jesus begegnet auch uns in der Not und will sie lindern. Warum? Weil Jesus, ihm ist alle Macht von seinem liebenden Vater im Himmel dazu gegeben, diese Not zu beenden oder zu lindern. Zu Punkt 2, der Vater will glauben, aber da ist auch der Unglaube, der Zweifel. Im Vers 22 folgt ein erschütternder Ausspruch des Vaters, wenn du etwas kannst, dann erbarme dich unser und hilf uns. Und ein Spruch, der oft auch gesagt wird, wenn ein Mensch leidet, bis dass man es nicht mehr fast aushalten kann. Und wo man dann betet, Herr, erlöse ihn von seinem Leiden, hilf. Und manchmal ist es gut, wenn der Herr eingreift und das Leiden beendet. Und wenn nur Erlösung da ist. Es ist der Zweifel und mangelnder Glaube an Jesu Vollmacht. Er traut es Jesus noch nicht ganz zu. Er kann noch nicht an ihn glauben. Aber er setzt alles auf eine Karte und will es mit Jesus versuchen. Das ist eigentlich so eine ganz bewegende Szene hier an dieser Stelle. Hab Erbarmen, Herr. Wie gesagt, ein Wort, das oft im Leid ausgesprochen wird. Und im Vers 23 antwortet Jesus, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Hudson Taylor, der China-Inland-Missionar, sagte dazu, nicht großen Glauben erwartet der Herr von uns, hört genau zu, nicht großen Glauben erwartet der Herr von uns, sondern einen großen Glauben an einen großen Gott. Bei Gott ist nichts unmöglich. Da bin ich 100% überzeugt. Im Glauben an Jesus gibt es nichts Unmögliches. Gott bezeugt sein wunderbares Handeln oftmals in den Geschichten einzelner Menschen. Da könnte jeder vielleicht von euch hier eine Geschichte erzählen, wo er das vielleicht erlebt hat. Der Glaube ist es, der erfahrbar ist. Und Jesus handelt im Leben der einzelnen Menschen. Das erleben wir auch in Missionsberichten von Missionaren oder sonstigen Geschichten über Menschen, die Jesus berührt hat, die Jesus wieder heil gemacht hat. Und dem Glauben ist nichts unmöglich. Jesu Macht ist unbegrenzt. Der Glaube ist es, der Gottes Arm in Bewegung setzt und der auf Gottes Wort vertraut und mit Gottes Macht rechnet. Und da dachte ich so, da gibt es diesen römischen Hauptmann, der bei Jesus um seinen kranken Knecht bittet. Und da will Jesus hingehen und will ihm helfen, diesem kranken Knecht. Und er hat so einen großen starken Glauben und sagt, Jesus, du brauchst nicht dorthin zu gehen, sag nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und dann sagt Jesus etwas Wunderbares. Er sagt zu ihm, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde oder Minute. Und Jesus sagt, solch einen großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und so einen Glauben wünsche ich mir und uns allen eigentlich. Und im Vers 24 schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hier geschieht eigentlich das eigentliche Wunder im Herzen des Vaters, eine Veränderung, die das ganze Leben, die Geschichte des Vaters auf den Kopf stellt. Ein kleingläubiger Vater, der mit seinem kleinen Glauben zu Jesus kommt. Und welche verzweifelte Selbsterkenntnis des eigenen Unglaubens kommt hier zum Ausdruck. In Lukas 17, Vers 5 und 6 bitten sogar die Apostel, die viele Wunder und Dinge gesehen haben. Und die Apostel sprachen zu unserem Herrn Jesus, stärke uns den Glauben. Selbst die Apostel erkannten ihren Kleinglauben in manchen Situationen. Und der Herr sprach, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus, wirf dich ins Meer und er würde sich dorthin bewegen und er würde gehorchen. Und darum nochmals, Glaube vermag Unmögliches. Da ist auf der einen Seite der winzige, so ganz winziger, kleiner Senfkorn-Glaube. Das Senfkorn ist das kleinste Samenkorn, das es gibt. Und auf der anderen Seite der große Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Und was erhält doch der kleine Senfkorn-Glaube, wenn er sich an Jesus festhält? Mit Jesus sind die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes gegenwärtig. An jedem Tag, in jeder Stunde. Glaube nur, dass sich Gott viel mehr mit deinen Angelegenheiten beschäftigt, als du ahnst. Er weiß alles, was deinem Leib, deiner Seele fehlt. Und zum letzten Punkt, zum dritten Punkt, vom kleinen Glauben zur Gebetserhörung. Im Gespräch mit Jesus entwickelt sich Zuversicht und starker Glaube. Und ich denke, der Vater war stark ergriffen von den Worten und der Autorität, die Jesus damit ausstrahlt. Das muss ein besonderer Moment gewesen sein, ein heiliger Moment, ein sogenannter Kairos Gottes. Was meine ich damit? Der Kairos Gottes ist ein Moment, der immer etwas Besonderes hervorhebt. Der Kairos Gottes wird hier in dieser Person und im Handeln von Jesus sichtbar. Jesus greift in seiner Kraft und Autorität, die ihm vom Vater im Himmel gegeben ist, hier ein, treibt diesen Dämon aus und heilt den Jungen mit all den üblen Begleiterscheinungen. Im Psalm 62, Vers 9 werden wir aufgefordert, du und ich, es so zu machen wie der Vater von diesem Jungen. Vertraut auf ihn, Jesus, alle Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht, unsere Zuflucht, unsere Stärke, unsere Hilfe. Wie können wir das tun? Gib deinem Glauben Nahrung, damit der Zweifel verhungert. Nochmals, gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Nahrung ist für mich etwas Lebendiges, etwas Stärkendes. Und das ist das lebendige Wort Gottes. Lies es neu und oft und glaube, was darin geschrieben steht. Bedingungslos, glaube es. Von Abraham wurde gesagt in Römer 4, Vers 20 und 21, er zweifelte nicht an den Verheißungen Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hatte, auch tun kann. Und er kann das tun. Ich habe alle Zeit meinem Herrn vor Augen. Wenn ich das tue, dann stimmt immer meine Blickrichtung. Ich habe alle Zeit meinem Herrn vor Augen, wenn ich das tue, stimmt immer meine Blickrichtung. Das gilt für alle Lebenslagen, aber das ist nicht so einfach. Nicht so ganz einfach. Es ist ein geistlicher Kampf, die Blickrichtung zu Jesus zu behalten. Wir wenden ganz oft und allzu schnell den Blick auf das Problem. Weg von Jesus, dem Erlöser, wie wir es eben im Lied gesungen haben, oder dem, der Hilfe geben kann. Ich möchte glauben. Ich glaube, dass Ehen erneuert werden. Ich glaube, dass untereinander endlich Versöhnung geschieht. Ich glaube, dass die Erweckung unter uns als Christen kommt. Ich will glauben, dass es Jesus schenkt, dass durch mein Zeugnis in diesem Jahr Menschen zum Glauben kommen. Glaube an das, was ich kann, sagt Jesus. Unser Glaube ist ein Glaube an die uneingeschränkte Macht Jesus. Auch wenn seine Macht nicht gleich sichtbar wird, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein sehr starker Satz, Gottes Wille wird uns niemals dahin führen, wo uns Gottes Macht nicht beschützen und für uns sorgen kann. Gottes Wille wird uns niemals dahin führen, wo uns Gottes Macht nicht beschützen und für uns sorgen kann. Das glaube ich 100%. Und ich würde mal folgende Aussage zu Krisen und Krankheiten. Wir sprechen ja in dieser Geschichte auch von Krisen und Krankheit. Und wir Christen, wollen oft Krisen und Krankheiten wegbeten. Dabei sollten wir daran denken, dass Krisen uns von Gott auch geschenkt sein könnten, damit wir geistlich reifen. Es könnte manchmal sogar notwendig sein zu beten: Herr, ich danke dir für diese Krise in meinem Leben. Denn jede Krise hat auch eine Chance auf eine Veränderung. Und ich habe durch meine Krankheit viel gelernt, vor allem Jesus besser kennengelernt zu haben. Meinem Jesus bedingungslos zu vertrauen, er meint es gut, auch im Leid. Und das hat mich gegenüber Gott nicht bitter, sondern besser, brauchbarer für den Herrn gemacht. Die Entscheidung, ob besser oder bitter, trifft jeder Mensch für sich selbst. Ich habe für mich entschieden, dem Herrn mit all meinen Wüstenzeiten zu dienen und somit sie zu Heilszeiten werden zu lassen. Das war ein ganz starker Satz, den der Herr mir so geschenkt hat. Ich habe für mich entschieden, dem Herrn mit all meinen Wüstenzeiten zu dienen und somit sie zu Heilszeiten werden zu lassen. Da habe ich so geschenkt bekommen, diesen Satz. Zu Heilszeiten. Wüstenzeiten sind Heilszeiten, die uns nicht schlechter, sondern besser machen können oder sollten, von dem Anliegen von Gott aus, glaube ich, 100%. Und ich bin überzeugt davon, dass alle Lebensführungen, Situationen, gute wie schlechte, ihren präzisen Platz im Plan Gottes haben, der darin besteht, uns alle oder uns allen Vertrauen, Geduld, Liebe und letztendlich Dankbarkeit beizubringen. Wir wissen nicht, oder wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringen wird. Aber als Christen kennen wir den, der derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus. Meine Zukunft verbinde ich mit einem Namen, mit diesem Namen Jesus Christus. In diesem Namen liegt alle Überwinterkraft für jede noch so große Herausforderung in unserem Leben. Ich freue mich auf Jesus, ihn in seiner Macht und Herrlichkeit im Himmel zu sehen. Hiob sagt: Ich werde ihn sehen. Ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir. Und Paulus sagt in Philipper 1, Vers 6, deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch durch den Glauben begonnen hat, zu Ende führen wird, bis an den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Was für eine mutmachende Verheißung für uns alle. Amen, ja, so soll es sein. Sagt das mal mit mir. Amen, ja, so soll es sein. Amen, so soll es sein. Körperliche und seelische Gesundheit sind nicht selbstverständlicher Besitz des Menschen, sondern Gabe Gottes und darum auch Gegenstand tiefer Dankbarkeit. Mein Segenswunsch für euch alle steht im 3. Johannesbrief im Vers 4. Ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Amen.